herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Chefin Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen wie an jedem Freitag an mit den Terminen des Bundeskanzlers der nächsten Woche.
Herr Büchner. Gerne. Am Montag, den 3. Juni 2024, wird der Bundeskanzler um 14 Uhr die Allianz Arena und im Anschluss daran die Fanzone im Olympiapark in München besuchen. Mit dem Besuch möchte der Bundeskanzler vor allem seine Wertschätzung und den Dank für die wichtige Arbeit hinter den Kulissen der Fußball-EM 2024 hier in Deutschland zum Ausdruck bringen. Er wird kurze Gespräche unter anderem mit lokalen Vertretern, ehrenamtlichen Volunteers und Rettungskräften führen. Nach dem Besuch im Olympiapark ist ein Pressestatement des Kanzlers geplant. Dann geht es weiter zur Deutschen Journalistenschule in München, die ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Der Bundeskanzler nimmt ab 17 Uhr an der Jubiläumsfeier teil und wird auch die Festrede halten. Die Deutsche Journalistenschule wurde 1949 als Werner-Friedmann-Institut gegründet. Sie ist die erste praktische Ausbildungsstätte für Journalisten und Journalistinnen in der jungen Bundesrepublik und von Anfang an unentgeltlich. Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 2600 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Bei der Jubiläumsveranstaltung werden auch zahlreiche Ehrengäste aus Medien, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Die Veranstaltung im Münchner Prinz-Regententheater ist presseöffentlich. Nach den Terminen in München geht es weiter nach Nürnberg. Hier schaut sich der Bundeskanzler das Testspiel zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Ukraine an. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Es ist das vorletzte Testspiel vor der EM. Am Rande des Spiels wird es auch ein Gespräch mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf geben. Nach dem Spiel nutzt der Kanzler die Gelegenheit, um die Mannschaft persönlich zu treffen und sich mit den Spielern kurz vor dem Start der EM auszutauschen. Am Dienstag, den 4. Juni, werden insgesamt 7 ehrenamtliche Initiativen der als Bundespreisträger des Wettbewerbs Start Social ausgezeichnet. Einer dieser Preisträger erhält den Sonderpreis des Bundeskanzlers, den dieser persönlich verleiht. Start Social ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements. Kern des Wettbewerbs sind 100 Beratungsstipendien. Im Rahmen dieser Stipendien unterstützen Fachleute, vor allem aus der Wirtschaft, ehrenamtliche Initiativen unterschiedlichster Art in ihrer Weiterentwicklung. Die überzeugendsten 25 Projekte wurden zur feierlichen Bundespreisverleihung ins Kanzleramt eingeladen. Der Bundeskanzler ist Schirmherr dieses Wettbewerbs. Die Preisverleihung findet ab 11 Uhr im Bundeskanzleramt statt. Ebenfalls am Dienstag, dann um 12.30 Uhr, wird der Bundeskanzler die Gewinner des Schülerwettbewerbs zur politischen Bildung empfangen. Er wird sich dabei mit den jungen Preisträgerinnen und Preisträgern über den Wettbewerb und zu aktuellen Themen austauschen. Am Mittwoch, den 5. Juni, wird der Bundeskanzler die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung 2024 auf dem Messegelände des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg eröffnen. Ab 8.30 Uhr wird der Kanzler zunächst verschiedene Unternehmen aus dem In- und Ausland, aus der Luft- und Raumfahrt sowie die Bundeswehr an ihren Ständen besuchen. Kurz nach 10 Uhr wird er eine Eröffnungsrede halten. Die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung findet vom 5. bis 9. Juni statt. Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren hier neueste Entwicklungen und Forschungsprojekte. Im Fokus stehen in diesem Jahr die Themen Innovation und Nachhaltigkeit. Nach diesem Termin tagt wie immer um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers im Bundeskanzleramt. Anschließend nimmt der Kanzler an der 79. bankwirtschaftlichen Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken im Berliner Marriott Hotel teil. Die Eröffnungsrede hält Verbandspräsidentin Maria Kolak zum Thema Der Wandel sind wir. Das ist zugleich das Motto der Veranstaltung. Gegen 13.30 Uhr wird der Bundeskanzler eine Rede halten. Im Anschluss ist ein kurzes Gespräch mit Maria Kolak auf der Bühne geplant. Diese Veranstaltung ist ebenfalls presseöffentlich. Danach, wir sind noch bei Mittwoch, wird der Bundeskanzler beim Tag der Bauindustrie im Tipi am Kanzleramt gegen 14.30 Uhr die Eröffnungsrede halten. Ebenfalls teilnehmen werden Bauministerin Clara Geiwitz, Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Finanzminister Christian Lindner. Bei der Veranstaltung geht es um die Bauindustrie und deren Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Bundesregierung treibt die erfolgreiche Modernisierung unseres Landes und den Umbau zu einem treibhausgasneutralen, starken Industrieland mit aller Kraft voran. Die Bauindustrie leistet dazu einen wichtigen Beitrag und hat große Bedeutung für unsere Volkswirtschaft und die konjunkturelle Entwicklung. Die Bundesregierung hält ihre Ziele für den Wohnungsbau weiter fest im Blick, denn wir brauchen dringend mehr bezahlbare Wohnungen in Deutschland. Dafür verbessert sie die Rahmenbedingungen und konzentriert die Förderung auf den sozialen sowie auf preisgünstigen und klimagerechten Wohnungsbau. Ebenso treibt die Bundesregierung die Modernisierung der Infrastruktur, der Straßen, Brücken und Netze voran. Für beides beschleunigen wir zusammen mit den Ländern die Planungs- und Genehmigungsprozesse, bauen Bürokratie ab und setzen auf Digitalisierung. Nach dem Termin im Tipi begibt sich der Bundeskanzler zurück ins Kanzleramt. Dort wird er um 15.30 Uhr mehrere Schülerräte aus den 5 ostdeutschen Bundesländern treffen. Mit ihnen möchte sich der Bundeskanzler über verschiedene aktuelle Themen austauschen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie für Antirassismus, Staatsministerin Rehm Alabadi Radovan, und der Beauftragte für Ostdeutschland, Staatsminister Carsten Schneider, haben die Schülerräte eingeladen und werden ebenfalls an dem Treffen teilnehmen. Der Bundeskanzler wird am Donnerstag, den 6. Juni, nach Frankreich reisen und dort auf Einladung von Präsident Macron an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestags der Landung alliierter Truppen in der Normandie teilnehmen. Am frühen Nachmittag werden der Kanzler, Präsident Macron und weitere Staats- und Regierungschefs an der Gedenkveranstaltung am Gedenkort am Omaha Beach teilnehmen. Anschließend wird der Bundeskanzler an einem Empfang teilnehmen, den Staatspräsident Macron für die anwesenden Staats- und Regierungschefs ausrichtet. Am Abend wird der Kanzler in Berlin zurückerwartet. Am Samstag, den 8. Juni, nimmt der Bundeskanzler ab 11 Uhr am Festakt 125 Jahre Opel im Adam-Opel-Haus am Stammsitz Rüsselsheim teil und wird dort eine Rede halten. Außerdem wird er sich vor Ort ein Bild über die Produktion machen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Die Bundesregierung begrüßt, dass zunehmend preisgünstige Elektroautos in Deutschland und Europa gebaut werden. Insofern ist es erfreulich, dass das Unternehmen konsequent auf Elektromobilität setzt und die Marke Opel in die vollelektrische Zukunft führen will. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers.
Vielen Dank. Dann gehen wir erstmal kurz die Termine durch. Gibt es Fragen zum Besuch in München, in der Allianz Arena und auf der Fanmeile? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch bei der Deutschen Journalistenschule, Teilnahme am Festakt? Sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum Testspiel? Vielleicht könnten Sie das Ergebnis schon sagen. Gut, dann kommen wir zu den beiden Terminen am Dienstag, dem Start-Social-Wettbewerb und dem anschließenden Schülerwettbewerb. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zur ILA-Eröffnung, zum Kabinett, zum Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, zum Tag der Bauindustrie, den Schülerräten aus Ostdeutschland, zum Frankreich-Besuch in Bitte schön, Frau Kunert.
Genau, ich hätte eine Frage zu dem D-Day. Was bedeutet das denn für den Kanzler, diese Teilnahme? Und wird am Rande da auch über die Ukraine nochmal gesprochen? Weil vor 10 Jahren wurde ja auch das Normandie-Format erfunden.
Dass es für den Bundeskanzler ein bedeutender Termin ist, sehen Sie ja daran, dass er dahin reist und dass er daran teilnimmt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich die Staatsregierungschefs dort treffen, ohne auch über solche Themen am Rande zu sprechen, auch wenn ich da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Pläne kenne. Gibt es jetzt da keine Agenda, wo irgendwelche Themen festgelegt sind. Aber ich halte das für, sagen wir mal, plausibel und wahrscheinlich, dass man sich über alle aktuellen Fragen auch am Rande da unterhält.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen sehe ich nicht. Zum Opel-Festakt. Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Die erste Frage geht an den Jungen.
Herr Büchner, gibt es einen Kommentar seitens der Bundesregierung, vielleicht auch Herr Wagner, zum Schuldspruch von oder für Donald Trump? Das ist jetzt quasi die erste Verurteilung eines immerhin Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Nein, das kommentieren wir nicht.
Warum nicht?
Wir kommentieren es nicht.
Herr Wagner, gibt es von Ihrer Seite was?
Ich habe dem, was der stellvertretende Regierungssprecher gesagt hat, nichts hinzuzufügen.
Hat die Bundesregierung Zweifel am rechtsstaatlichen Verfahren dieses Prozesses? Es gibt ja von einer Seite in Amerika genau diese Zweifel. Sehen Sie die?
Also wenn Sie uns abstrakt fragen, wie wir, ob wir sagen würden, dass die USA ein Rechtsstaat ist, natürlich ist die USA ein Rechtsstaat.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Andere Fragen? Herr Ratz, Sie sind dran. Da sind Sie da.
Ja, vielen Dank, Herr Büchner, zum Thema Ukraine. Gab es nun eine Erklärung des Regierungssprechers heute Vormittag? Woher kommt dieser Sinneswandel? Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern?
Ich glaube, das ist in der Erklärung selbst deutlich geworden. kann das auch gerne hier noch mal ein bisschen wiedergeben, noch mal ausführen, was da steht. Wir kennen die Erklärung, aber vielleicht noch nicht alle im Raum, deshalb würde ich das noch mal vortragen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen um ihr Land und ihre Freiheit. Sehr viele Länder der Welt unterstützen sie dabei politisch, wirtschaftlich und mit militärischer Ausrüstung, mit Waffen. Es geht um die Befreiung des ukrainischen Staatsgebiets und wir haben mit der Ukraine vereinbart, dass die von uns gelieferten Waffen dazu völkerrechtskonform eingesetzt werden. Gemeinsam mit unseren engsten Verbünden und im engen Dialog mit der ukrainischen Regierung passen wir unsere Unterstützung dabei kontinuierlich der Entwicklung des Kriegsgeschehens an. In den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Kharkiv von Stellungen aus, die aus dem unmittelbar angrenzenden russischen Grenzgebiet heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert und ausgeführt. Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Dazu kann sie auch die dafür gelieferten Waffen in Übereinstimmung mit ihren internationalen rechtlichen Verpflichtungen einsetzen, soweit geeignet auch die aus Deutschland. Also daraus können Sie ja erkennen, es hat was zu tun mit dem Prozess, mit dem Fortgang, mit der Entwicklung des Krieges und mit einer engen Abstimmung mit unseren engsten Partnern.
Zusatz, Herr Pitz. Frau Wagenknecht fürchtet jetzt schon den dritten Weltkrieg. Was sagen Sie dazu?
Ja, Frau Wagenknechts Äußerung kommentiere ich hier nicht. Ich könnte aber noch ein kleines bisschen was ergänzend sagen zu dem Abstimmungsprozess. Dazu müssten wir aber unter drei gehen.
Dann würden wir jetzt... Gut. Und Herr Jessen, erst Herr Drebes und dann Herr Jessen. Ja.
Auch gerne erst Herr Jessen, ist schon okay.
So, dann fängt Herr Jessen an.
Dankeschön. Herr Büchner, die Liberalisierung der Einsatzbedingungen durch die Aufhebung der Einschränkungen durch die USA bezieht sich explizit auf den Raum Kharkiv. Gilt das auch für die deutsche Freigabe oder Teilfreigabe?
Also mehr als ich Ihnen jetzt hier vorgetragen habe, kann ich nicht sagen, was die Haltung der USA angeht, handelt es sich ja bisher nur um Nachrichten. Es gibt dazu ja noch keine offizielle Erklärung des Weißen Hauses. Es handelt sich um Berichte, ich glaube aus New York Times und Politico, wenn ich es richtig weiß. Und die, wie wir hier an der Stelle dann immer sagen, haben wir zur Kenntnis genommen. Aber eine offizielle Bestätigung aus dem Weißen Haus steht noch aus. Deshalb kann ich das an der Stelle auch gar nicht anders einordnen.
Also ich nehme eigentlich das, was Sie sozusagen auch die zeitliche Zuordnung der deutschen Entscheidung nehme ich eigentlich als eine Form von Bestätigung, dass die Berichterstattung über die Haltung der USA sachlich zutreffend ist. Können Sie nicht dann bitte doch, wenn die offizielle Bestätigung der USA gegeben ist und darin dann auch deutlich werden wird, dass es sich wesentlich auf Waffeneinsatz im Raum Kharkiv handelt, etwas dann offiziell dazu sagen, ob das auch die deutsche Haltung und Einschränkung.
Herr Jessen, wir sagen ja eigentlich auch schon offiziell was dazu. Also in der Erklärung steht ja wörtlich, in den letzten Wochen hat Russland insbesondere im Raum Kharkiv von Stellungen aus dem unmittelbar angrenzenden russischen Grenzgebiet heraus Angriffe vorbereitet, koordiniert, ausgeführt. Gemeinsam sind wir der Überzeugung, also gemeinsam mit unseren Partnern, dass die Ukraine das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich gegen diese Angriffe zu wehren. Das ist doch klar, dass da ein Sachzusammenhang mit den Angriffen auf Kharkiv hergestellt wird. Insofern glaube ich, ist das hinlänglich klar in der Erklärung.
Wenn ich ganz kurz sagen darf, insbesondere ist für mich aber eine andere Form von Aussage, als zu sagen, wir geben Waffen explizit frei für Einsatz- oder Abwehraktionen im Raum Kharkiv. Das sind unterschiedliche Sachverhalte, sorry.
Das will ich Ihnen nicht irgendwie nehmen, das zu interpretieren. Ich kann jetzt darüber nicht weiter sozusagen elaborieren.
Dann ist jetzt Herr Drebes dran.
Ja, ich würde gerne auch noch mal ein bisschen da nachhaken, denn die Erklärung der Amerikaner ist ja tatsächlich sehr, sehr begrenzt geäußert worden.
Es gibt, glaube ich, noch keine Erklärung der Amerikaner.
Naja, es gibt Äußerungen von einem Regierungssprecher aus Washington von gestern Abend.
Ich kenne nur Berichte über...
Also so haben es die Agenturen transportiert, aber ich muss da nochmal nachgucken. Ja. Jedenfalls, die deutsche Erklärung ist die trotzdem so zu verstehen, auch wenn es diesen Sachbezug, wie Sie gesagt haben, begibt zu den Angriffen jetzt auch Kharkiv, dass es auch künftig an anderen Frontabschnitten denkbar wäre, deutsche Waffen auf russischem Territorium einzusetzen?
Das finde ich jetzt schwierig, darüber zu spekulieren. Wenn wir irgendwelche wenn wir irgendwelche Hoffnungen haben, dann ja die, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende geht und man über diese Fragen dann gar nicht mehr nachdenken muss, ob an anderen Stellen nochmal solche Erwägungen dann notwendig wären. Es bleibt aber ganz sicher bei dem Dreiklang, über den der Bundeskanzler immer wieder redet. Erstens, wir unterstützen die Ukraine so lange und mit allem, was notwendig ist, wie das notwendig ist. Zweitens, wir stimmen uns, das sehen wir ja auch in diesem Fall, sehr eng mit unseren internationalen Partnern ab und wollen da keine Alleingänge. Und drittens, wir wollen auch weiterhin sicherstellen, dass dieser Konflikt nicht eskaliert, dass weder Deutschland noch die NATO unmittelbar an diesem Konflikt beteiligt wird.
Und wie antwortet die Bundesregierung auf Äußerungen aus dem Kreml von gestern? Und auch doch von gestern ist es bekannt, nochmal mit Drohungen der Atomwaffen, nochmal mit einer weiteren Eskalation und asymmetrischen Antworten auf solche Angriffe.
Sie kennen, das kennen wir nun schon seit vielen Monaten, dieses Spiel, dass mit russischer Propaganda versucht wird, Angst zu verbreiten, die Ukraine und ihre Partner einzuschüchtern. Ich glaube, genauso muss man es einordnen. Weiter wollen wir darauf gar nicht eingehen.
Herr Richter, wurden Sie denn? Da sind Sie, ja.
Danke, Herr Büchner. Noch mal eine Frage zu der Pressekonferenz, die es mit Scholz und Macron gegeben hat. Da preschte ja, um es mal etwas flapsig zu sagen, der französische Präsident genau in dieser Frage vor und der Kanzler wirkte davon ein bisschen überrascht. Wurde er überrascht, dass der französische Präsident sich so früh und so wie Sie es hier darstellen, hat es ja in den letzten Tagen noch Gespräche gegeben, also vor diesen finalen Gesprächen der Quad-Partner in dieser Frage so festgelegt hat?
Ich glaube, genau das wurde am Mittwoch schon mal erörtert. Also
aber wir haben ja jetzt neue Informationen in diesem
Lichte. Ja, aber ich glaube, dass schon am Mittwoch Herr Hebestreit gesagt hat, dass die beiden sich ja ausführlich vorher unterhalten hatten und dass der Kanzler nicht überrascht war und auch nicht überrascht gewirkt hat aus seiner Sicht.
Danke.
Herr Jung.
Ja, nur zum Verständnis, wissen denn die Ukrainer, was sie dürfen, was sie nicht dürfen? Wenn ja, wie wissen sie das jetzt?
Ja, ich gehe davon mal mit Sicherheit aus, dass die, dass das, was sozusagen hier, was zwischen den Partnern vereinbart wurde, was die Regeln für den Einsatz von westlichen Waffen angeht, dass das im Detail auch natürlich mit der Ukraine und der politischen Führung dort besprochen wurde.
Das heißt, die bekommen jetzt nicht nur eine ukrainische Übersetzung der Pressemitteilung.
Ich glaube, davon können wir ausgehen, dass das im Detail und sorgfältig abgestimmt ist.
Und in den letzten 2 Jahren war ja auch immer die Frage, ab wann ist man Konfliktpartei in diesem Krieg? Können Sie mal begründen, warum dieser Schritt jetzt Deutschland weiterhin nicht zur unmittelbaren Konfliktpartei in diesem Krieg macht?
Daran hat sich ehrlich gesagt nie irgendwas geändert in den letzten 2 Jahren. Es war völkerrechtlich nie strittig und war immer klar, dass die Ukraine sich verteidigen kann gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands.
Ja, das ist ja klar. Aber es ist ja immer die Frage, wann sind quasi Unterstützer durch Waffenlieferungen, Bodentruppen und so weiter.
Auch das war immer klar, dass wir indem wir der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen, nicht Teil und nicht Kriegspartei werden.
Frau Hamburger, zu diesem Thema? Anderes Thema. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann sind Sie dran. Da oder da? Ja.
Vielen Dank. Eine Frage ans BMAS. Morgen tritt ja die Chancenkarte in Kraft und sie soll ja dazu führen, dass mehr Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen. Können Sie das mal einschätzen, wie viel Sie sich davon erhoffen? Also nicht nur, dass Arbeitskräfte kommen, sondern haben Sie da auch eine Vorstellung, wie viele Menschen möglicherweise dadurch eben nach Deutschland kommen könnten?
Also richtig ist erstmal, dass dann ab morgen alle sozusagen neuen Regeln fürs Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft sind. Aber die Chancenkarte speziell liegt beim BMI. Deswegen würde ich dahin abgeben.
Genau, also das ist, wie die Kollegin sagt, das gelten ab 1. Juni alle Teile des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Und das schafft angesichts des massiven Bedarfs an Fachkräften in vielen Branchen eben neue Möglichkeiten, um in Deutschland zu arbeiten. Wir haben zur Chancenkarte speziell gemeinsam mit dem BMAS heute Morgen auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Da finden Sie die wesentlichen Informationen. Wir sehen darin, und so hat sich auch die Ministerin geäußert, wirklich ein neues System, um voranzukommen, eben Fachkräfte zu gewinnen für Deutschland. Die Chancenkarte funktioniert dabei auf Basis eines Punktesystems und wir setzen dabei auf Sprachkenntnisse, Qualifikationen und Erfahrungen, um insbesondere motivierte und auch talentierte Kräfte nach Deutschland zu holen. Das sind die Punkte, die auch für die Chancenkarte zählen und so können wir Menschen mit Erfahrung und Potenzial schneller und vor allen Dingen auch einfacher in Deutschland in einen passenden Job, für die einen passenden Job finden und umgekehrt.
Das sind jetzt Nachfrage, das sind jetzt die Rahmenbedingungen, aber können Sie das ungefähr auch zahlenmäßig ausführen? Haben Sie da irgendeine Vorstellung, da kommen 500 Leute oder da kommen Tausende, von wie vielen Menschen gehen Sie aus?
Das sind Spekulationen und wie Sie wissen, äußern wir uns hier nicht zu Spekulationen und Hochrechnungen, was möglicherweise kommen könnte.
Gibt es weitere Fragen zu dem ins Kraft vollen, umfänglichen Kraftbetriebenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter mit der 9.
Eine Frage ans AA. Herr Wagner, das Bundesverteidigungsministerium hat jetzt mit der Militärjunta in Niger nochmal ein Abkommen getroffen, dass man die Basis quasi als Cold Base weiterhin betreibt mit wenigen Bundeswehrsoldaten. Die Frage ans AA, inwieweit waren Sie in diese Gespräche mit eingebunden? Und zum anderen die Frage, inwieweit sich so eine eher pragmatische Lösung mit der wertebasierten Außenpolitik, die das AA vertritt, vereinbaren lässt.
Ja, vielen Dank. Das ist ja ein Ressortabkommen des BMVG. Insofern müsste der Kollege Müller da nochmal zu dem spezifischen ergänzen. Ich kann natürlich jetzt nur sagen, dass wir mit Blick auf das Vorgehen der Junta in Niger da natürlich sozusagen die Lage eng beobachten, im Ressortkreis da natürlich auch in enger Abstimmung sind. Sie haben ja wahrgenommen, dass die Junta in den letzten Monaten einige Entscheidungen getroffen haben, die schwierig sind, ja, mit Blick auf den Abzug der Amerikaner, mit Blick auf Kooperation mit Russland. Aber klar ist natürlich auch, der Sahel bleibt wichtig, eine wichtige Region für Europa und natürlich auch die Stabilität im Sahel. Insofern schauen wir da sehr genau rauf. Aber ich glaube, mit Blick auf dieses Ressortabkommen müsste der Kollege vom BMVG tatsächlich ausführen.
Genau, wir haben eine Übergangsvereinbarung abgeschlossen, um den Lufttransportschutzpunkt nach dem heutigen Tag weiter nutzen zu können als Cold Base, haben Sie richtig gesagt. Die Lage in Afrika ist in vielen Bereichen nicht leicht, das haben Sie angedeutet. Und vor allen Dingen in der Region Sahel-Westafrika ist das auch teilweise fragil und gegebenenfalls bedarf man da auch einen Ort oder eine Basis, um auch mal deutsche Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Insoweit ging es für uns abzuwägen zwischen den Möglichkeiten, die existieren vor Ort und dem Auftrag, die Verpflichtung, die Deutschland hat und dem Auftrag, den die Bundeswehr hat. Und der Auftrag ist eben, dass man auch notfalls im Rahmen der militärischen Evakuierungsoperation deutsche Staatsbürger rausholt, vereinfacht gesagt. Und ich erinnere, vor circa einem Jahr hatten wir Sudan 800, mehr als 800 Staatsbürger aus über 40 Nationen. Das heißt, wir haben auch für die Partner geflogen. Und wenn Sie in so einem Szenario, wo es kritisch hergeht, Tage oder Wochen damit verbringen, einen Stützpunkt zu finden, von dem Sie aus operieren können, wo Sie nachtanken können, wo Sie auch Leistungen vor Ort haben, um Leute aufzunehmen zum Beispiel, dann kann es um Menschenleben gehen. Und deswegen haben wir uns mit der Kooperation abgestimmt und wichtig war uns, dass wir die Kanäle offen halten, dass wir die Brücken nicht abreißen lassen und dass wir auch dort nichts fallen lassen, was danach nicht wieder aufnehmbar ist. Eben vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir aus dem Sudan-Einsatz gemacht haben. Und die waren sehr, sehr konkret, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir eben diesen Footprint benötigen.
Zusatz, ich habe in der Berichterstattung gelesen, dass allein an dem Stützpunkt rund 100 Millionen Euro investiert worden sind. Können Sie diese Zahl bestätigen? Und falls das der Fall ist, für was wurde das Geld überhaupt da eingesetzt in Niamey?
Also ich kann bestätigen, dass die Investitionen circa in diesem Bereich lagen. Für was wurden die eingesetzt? Wir haben erstmal über Jahre dort, und zwar seit 2017 beginnend, soweit ich weiß, erstmal den Stützpunkt betrieben und aufgebaut. Sie wissen, dass ja Niamey die nicht nur die Rückzugsbasis, sondern auch eine Hauptlogistikbasis war für den Einsatz in Mali, den MINUSMA-Einsatz. Das heißt, alleine die Investitionen in das Camp, in den Camp-Aufbau, in die Infrastruktur, in alles, was man in der Peripherie braucht zum Betreiben eines Lufttransportstützpunktes. Und natürlich dann, es wurden sogenannte Ramp Areas, also Flugbetriebsflächen geschaffen, und Unterkunftsgebäude, Operationsgebäude und eben, ich sag mal, Infrastruktur, die ich für den Betrieb von Flugzeugen benötige. Das sind natürlich dann Kosten gewesen, die über die Jahresscheiben hinweg aufgewendet wurden, um diesen Betrieb dort sicherzustellen.
Also die Betriebskosten sind in den 100 Millionen mit drin. Das ist nicht nur das, was man da hingestellt hat, oder?
Die genaue Aufgliederung liegt mir nicht vor. Ich weiß nur, dass wir in diesem Bereich liegen, in den niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Und natürlich wird der Großteil davon Investkosten sein. Das ist einfach so, weil, wie Sie selber wissen, auch wie wir bei den auf der Erfahrung in eigener Flugplätze in Deutschland, wir haben ja gerade in vielen Luftwaffenstützpunkten Baumaßnahmen, allein die Betriebsflächen, Rollwege, die ja entsprechende A400M aufnehmen müssen als 140-Tonnen-Flugzeug, brauchen alleine, das kostet Geld und das wurde dort investiert, vor allen Dingen in diese Flugbetriebsflächen. Das wird der große Teil gewesen sein.
Herr Jung dazu.
Ja, ein paar Verständnisfragen, Herr Wagner, Herr Müller. Im letzten Sommer, erinnere ich mich, haben Sie hier gesessen und haben den Putsch dieser Militärjunta scharf kritisiert, verurteilt und immer wieder gefordert, dass die Macht an den demokratisch gewählten Präsidenten zurückgegeben werden muss. Hat sich daran irgendwas geändert? Und wie passt das denn zusammen, dass man jetzt ein Deal oder ein Abkommen mit einer Putschistenregierung macht? Ist das überhaupt rechtlich, völkerrechtlich okay?
Naja, ich habe ja gesagt, dass es natürlich sozusagen wir die Lage dort weiter eng beobachten müssen. Und natürlich stellen sich einige Fragen mit Blick auf die Verlässlichkeit dieser Regierung. Ich habe ja gesagt, dass es da auch Entscheidungen gab in letzter Zeit, die da Fragen aufwerfen. Umso wichtiger ist halt, da in Kontakt zu bleiben. Und wie gesagt, das BMVG führt ja diese Verhandlungen zu diesem Ressortabkommen. Und das spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle.
Genau. Und unsere Beweggründe habe ich gerade sehr ausgiebig dargestellt. Wenn man Brücken abreißen lässt, Kommunikationskanäle, dann hat man gar keinen Austausch mehr zu der Region oder zu dem Land. Die Arbeitsebene, und wir haben ja noch Truppe vor Ort, ca. 90 Soldatinnen und Soldaten sind ja in Niamey. Auf der Arbeitsebene erfolgt der Austausch und die Zusammenarbeit so, dass wir dort unseren Auftrag erfüllen können. Und natürlich beobachten wir die Lage im Land, die Lage rundherum ständig. Es ist eine Übergangsvereinbarung und im Laufe der nächsten Monate werden wir jetzt hier uns genau anschauen und genau abstimmen, wie es dort in der Nutzung weitergeht.
Ja, ich hatte jetzt nicht nach den Beweggründen gefragt, sondern wie das überhaupt sein kann, dass man mit einer Putschistenregierung, die man ablehnt, einen Deal macht. Ist denn die Haltung der Bundesregierung immer noch dieselbe wie im Sommer, dass sie von diesen Putschisten fordern, die Macht an den gewählten Präsidenten zurückzugeben, oder hat sich das jetzt erledigt?
Naja, wir haben ja auch damals betont, dass es vor allen Dingen natürlich die Regionalorganisation ECOWAS da im Lied ist und Sie haben ja vielleicht verfolgt, dass ECOWAS ihre Sanktionen gegen die Militärregierung Niger im Mitte Februar sehr weitgehend zurückgenommen hat, was natürlich eine souveräne Entscheidung dieser Regionalorganisation ist. Es bleibt natürlich dabei, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass es eine Rückkehr gibt zu einem stabilen und demokratischen Niger. Und deshalb beobachten wir das ja auch weiterhin. Sie wissen auch, dass die EU ja ein länderspezifisches Sanktionsregime zu Niger beschlossen hat, das Individualsanktionen ermöglicht. Diese Listen sind nicht befolgt, aber es bleibt natürlich dabei, dass wir das eng beobachten mit Blick auf die weitere Entwicklung.
Herr Ratz. Ja, Herr Wagner, Herr Müller, inwieweit gibt es Erkenntnisse, dass Russland eventuell seinen Einfluss dort weiterhin ausbaut?
Naja, wir haben ja gesagt, dass wir das sehen, dass wir diese Kooperation auch sehen, und wir können natürlich der Junta nur raten, da sehr genau hinzuschauen, wie sich der russische Einfluss im Saal konkret auswirkt. Und wir haben das ja auch in anderen Nachbarländern von Niger beobachten können, in Mali zum Beispiel. Es ist ja mitnichten so, dass das, was Russland da verspricht, nämlich ein Zuwachs an Stabilität, eintritt. Im Gegenteil, wir sehen eher Zunahme von Menschenrechtsverletzungen und von Destabilität. Insofern bewerten wir das sehr kritisch und beobachten das sehr genau.
Mich würde noch mal interessieren, wie es dann zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also war das dann Thema im Kabinett, im Bundessicherheitsrat, oder kann das BMVG von sich aus quasi ohne Absprache oder quasi im Lead entscheiden, dass man diese Basis weiterhin betreiben will? Und Sie haben jetzt gesagt, 90 Soldatinnen und Soldaten sind vor Ort. Ab wann wäre denn ein Mandat notwendig?
Also vielleicht zur zweiten Frage. Ein Mandat ist nicht abhängig von der Anzahl der Soldatinnen und Soldaten vor Ort, sondern von der Erwartung, von der Eintrittswahrscheinlichkeit, dass qualifizierte Gewalt vor Ort eintreten könnte. Und das ist nicht der Fall für den Stützpunkt, für den Betrieb des Stützpunktes. Und damit ist ein Mandat nicht erforderlich. Zu der ersten Frage ist ein Ressortabkommen zwischen Verteidigungsministerium und der nigerischen Seite. Natürlich gibt es Gespräche innerhalb der Bundesregierung, Austausch, aber es ist ein Ressortabkommen.
Herr Drewes.
Ich hatte meine Frage an Frau Kock in Sachen Abschiebung. Es gibt Berichte darüber, dass es...
Wir sind noch beim Thema Niger.
Ach so,
ja? Dann machen wir erst beim Thema Niger weiter. Da ist nämlich Herr Jessen dran.
Herr Wagner, mir ist jetzt nicht klar, welchen rechtlichen Status die Junta eigentlich für die Bundesregierung hat. Wenn Sie mit ihnen Abkommen schließen, das haben Sie getan, dann erkennen Sie doch faktisch als derzeitige Regierung an. Oder mit wem, mit welchem rechtlichen Partner treffen Sie Verabredungen?
Naja, ich glaube, was uns betrifft, ist ja die Kategorie immer, haben wir einen akkreditierten Botschafter oder eine akkreditierte Botschafterin bei einer Regierung. Das ist ja im Niger nicht der Fall. Aber wir haben ja auch gesagt, natürlich gibt es auch ein Interesse an Stabilität und an einem Kontakt zu diesen de facto Machthabern. Insofern gibt es da punktuelle Kooperationen. Und ich glaube, das ist das, was hier als Ressortabkommen ja von meinem Kollegen aus dem Verteidigungsministerium dargestellt wird.
Das bedeutet, Sie erkennen die Junta in Niger nicht als legitime Regierung an, aber Sie erkennen sie an als de facto Machthaber, mit dem man dann auch Verabredungen treffen kann. Ist das die Position?
Naja, vielleicht nochmal, wir haben ja auch so ein bisschen pädagogischen Auftrag hier. Anerkennung gibt es nur in Bezug auf Staaten. Wir erkennen Staaten an, wir erkennen Länder an, wir erkennen keine Regierung an, diese Kategorie gibt es nicht. Ich habe ja gesagt, es gibt sozusagen Staaten, mit denen wir diplomatische Beziehungen unterhalten, mit denen wir Botschafterinnen, Botschafter ausgetauscht haben. Aber es gibt keine Anerkennung von Regierungen in dem Fall, sondern Deutschland erkennt halt andere Staaten an.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist jetzt der Drehbuch dran.
Sorry, wegen ihm. Eine Frage an Frau Kock. Berichten über Abschiebepraxen, wo Privatjets zum Einsatz kommen und das Ganze dann sehr teuer wird, um einzelne Personen aufgrund bestimmter Umstände abzuschieben. Ist das eine Praxis, an der die Bundesregierung weiterhin festhält, auch mit Blick auf die Kosten, oder will man das ändern?
Also, wie Sie wissen, sind Abschiebungen Sache der Länder. Das heißt, die Bundesregierung nimmt da auch keinen Einfluss auf die Transportmittel. Wir unterstützen bei Abschiebungen mit der Bundespolizei, mit Kräften der Bundespolizei. Aber welches Verkehrsmittel da wie gewählt wird, ist wirklich alleinig Sache der Länder. Ich nutze das aber gerne und würde gerne ergänzen zu der Frage von Frau Hamberger von vorhin. Es gibt tatsächlich Schätzungen, also das ist jetzt mit dem Disclaimer unter aller Vorsicht, und zwar aus der Gesetzesbegründung. Rechnen wir oder wird geschätzt, dass es bis zu 30.000 zusätzliche Ersterteilungen von Aufenthaltstiteln auf Basis der Chancenkarte geben könnte. Wie gesagt, Schätzungen.
Weitere Fragen zu dem einen oder dem anderen Thema? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, nochmal Thema Gaza. Zum einen, die Hilfsflüge durch die Bundeswehr. Herr Müller, könnten Sie mal uns erklären, warum die Lufthilfe über den Gazastreifen durch die Bundeswehr jetzt beendet wird? Also mir wäre neu, dass in irgendeiner Weise genug Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Und der Grund für diese Versorgungslage waren ja die Flüge. Die Begründung für die Flüge war ja diese Versorgungslage, die sich ja nicht verändert hat. Dass der Hafen, dieser temporäre Hafen Amerikaner, funktioniert mittlerweile auch nicht. Warum stellt man den Abwurf von Hilfsgütern jetzt ein?
Wir haben hier von Beginn an dargestellt, dass der Abwurf von Hilfsgütern nur ein punktuell ergänzendes Mittel sein kann. Wir haben auch dargestellt, dass wir relativ wenig Tonnage pro Flug bei relativ hohem Risiko auf den Boden bringen können. Und Sie haben es richtig angesprochen, es bestehen andere Möglichkeiten. Diese anderen Möglichkeiten wachsen auf. Und in Abstimmung mit den Partnern, in Abstimmung mit der Koalition, die ja diese Luftbrücke jetzt über Monate aufrechterhalten hat, haben wir jetzt nach ca. 150 Flugstunden und 315 Tonnen Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Wasser und ähnliche Sachen in Abstimmung mit den Partnern, die sich auch aus der Koalition, die ihre Flüge aussetzen, entschieden, dass wir dies auch tun.
Ich kann ja vielleicht nochmal ergänzen zur humanitären Lage und zur humanitären Hilfe. Also in der Tat ist es so, unsere humanitäre Hilfe geht ja weiter. Die Außenministerin hat ja erst am Montag, glaube ich, war es, nochmal die Aufstockung um 39 Millionen angekündigt gehabt. Das geht da vor allen Dingen um Gesundheitsversorgung, weil ja auch aufgrund der schlechten Wasserversorgung in Gaza es so ist, dass da Durchfallserkrankungen und andere Erkrankungen ein großes Problem sind. Es ist tatsächlich so, dass es im Norden, darauf waren ja vor allen Dingen diese Luftabwürfe gerichtet, mit der Öffnung von Erez West, dem Grenzübergang Erez West, aber auch über diesen Jordanien-Korridor zuletzt tatsächlich ein bisschen mehr humanitäre Hilfe reingekommen ist. Ich glaube, es waren am 30. Mai über 250 Lkw, die über alle Grenzübergänge nach Gaza gelangt sind. In dem Zusammenhang ist es auch wirklich gut, dass über Ägypten jetzt wieder Lieferungen stattfinden, die in Kerem Shalom abgefertigt werden. Aber es ist natürlich so, Herr Jung, wie Sie ja auch schon in Ihrer Frage aufwerfen, dass nach wie vor viel zu wenig humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Sie haben das Ponton erwähnt, dass da jetzt repariert wird und ja dann auch hoffentlich in einigen Tagen wieder in Betrieb genommen wird. Und insofern gehen unsere Bemühungen natürlich weiter, stärker darauf hinzuwirken, dass auch über die Landübergänge mehr Hilfe reinkommt. Aber in der Tat ist es so, und das ist ja, was Herr Müller auch schon unterstrichen hat, was die Partner genauso sehen, diese Luftabwürfe über dem Süden von Gaza sind halt sehr gefährlich, einfach auch on the ground, weil eine Verteilung da nicht ordnungsgemäß sichergestellt werden kann. Und insofern haben wir ja auch immer gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, jedes Paket hilft, aber in Abwägung der Güter ist die Entscheidung eben so gefallen und wir setzen aber unsere humanitäre Hilfe natürlich fort und sind ja auch der größte Geber mit Blick auf Gaza im Moment.
Aber wenn jedes Paket hilft und diese Pakete jetzt eingestellt werden, verschlimmert man ja die
humanitäre. Naja, wenn das aber am Ground dazu führt, dass Menschen sterben, weil das nicht geordnet eingesammelt werden kann, dann ist es ja eine Güterabwägung letztlich. Und ob das dann mehr hilft, ist halt eine Abwägung.
Ich möchte das operationell nochmal unterstreichen. Wir haben ja auch schon über die Möglichkeiten, Lasten abzusetzen in der Region, in Gaza gesprochen. Die Möglichkeiten, das wurde gerade angerissen, waren im Norden deutlich besser. Wir haben keine, wie wir es bei Übungsbetrieb haben oder bei Partnerländern, keine Kontrollpersonal für die Dropzones am Boden. Und da hilft jeder Meter, den man hat, sage ich mal. Und die Lage im Süden ist einfach so, dass wir dort nur unter äußerst großem Risiko absetzen können. Und dann unterstreiche ich das genau, was hier gesagt wurde.
Eine kurze Frage zu diesem Risiko. Gab es denn Beschuss aus dem Gazastreifen auf die Bundeswehrflüge?
Wenn, dann würde das unter militärische Sicherheit fallen, kann ich nicht beantworten. Aber es gab genug Situationen, wo wir gehofft haben, dass die Ladung sicher unten ankommt. Und auch die auf dem da landet, wo sie landen soll. Weil, ich habe es gesagt, die Maschinen können nicht zu tief absetzen. Das ist in Krisenregionen so. Jede Windböe, Herr Jung, versetzt Ihnen eine tonnenschwere Last über hunderte Meter. Und dann fällt die dahin, wo sie nicht hinfallen soll. Und das ist einfach ein Risiko, was man nicht auf Dauer eingehen kann.
Und ja, es gab Beschuss aus dem Gazastreifen auf Israel, ja zuletzt auch auf Tel Aviv.
Herr Jessen.
Ja, Herr Wagner, die Position der Bundesregierung war im Grunde immer eine Doppelstrategie. Zum einen Verbesserung der humanitären Situation, zum anderen die Hoffnung, dass durch Geiselfreilassung ein Ende des Krieges erreicht werden könnte. Ist diese Doppelstrategie nicht in dem Moment gescheitert? Den haben wir, indem die israelische Regierung erklärt hat, sie werde den Krieg gegen die Hamas auch dann nicht beenden, wenn alle Geiseln freigelassen würden. Das ist eine offizielle Erklärung des israelischen Sicherheitsberaters. Ist damit nicht die Doppelstrategie der Bundesregierung gescheitert?
Also Ihre Einschätzung würde ich mir nicht zu eigen machen, weil es uns darum geht, ja konkret die Lage der Menschen vor Ort zu verbessern. Und ich glaube, ein dritten Aspekt, den Sie jetzt noch ausgelassen haben, ist, dass es uns ja vor allen Dingen auch noch darum geht, die politische Perspektive auf eine Lösung dieses Konfliktes, auf eine Lösung des Nahostkonflikts zu halten. Und da haben Sie, muss ich Ihnen recht geben, dass es natürlich auch an der israelischen Regierung ist, darzulegen, wie wir diese Perspektive erhalten. Und in der Tat ist es so, dass natürlich bei allen Operationen gegen die Hamas, die ja gerechtfertigt sind, weil sie Israel angreifen und für Israel eine Bedrohung sind, die israelische Regierung aber schon darlegen muss, wie dieses Ziel zu erreichen ist und wie auch ein Szenario Postkonflikt aussehen kann, wie man sicherstellt, dass es eine politische Lösung, eine Zwei-Staaten-Lösung geben kann und wie Menschen in Gaza und im Westjordanland und eben auch Ostjerusalem in einem eigenen Staat als Nachbarn von Israel Seite an Seite leben können.
Jenseits der notwendigen Postkriegssituation im Moment deutet die israelische Äußerung darauf hin, dass dieser Krieg sozusagen ad infinitum endlos gehen wird. Denn die Hamas, das wissen alle Beteiligten, verschwindet nicht einfach, sie ist da. Was bedeutet diese explizite Erklärung der israelischen Regierung für das weitere politische Vorgehen der Bundesregierung?
Naja, die aktuelle Lage bedeutet erst einmal, dass wir und alle unsere Partner unsere Bemühungen weiter fortsetzen. Das sind diplomatische Bemühungen, Gespräche mit allen Seiten, Gespräche mit der israelischen Regierung, um eben das, was ich skizziert habe, zu erreichen, nämlich in eine die Perspektive auf eine Lösung zu erhalten, aber eben auch tatsächlich diese ganz konkreten Schritte zu erreichen, mehr humanitäre Hilfe rein nach Gaza, eine Anpassung der israelischen Militäroperationen, so dass sie den Schutz der Menschen in Gaza effektiv gewährleisten, aber eben auch eine Freilassung der Geiseln.
Frau Kunert.
Ja, Sie sprachen gerade schon von den 39 Millionen für humanitäre Hilfe. Es deutet sich ja jetzt eben an, dass noch mehr als weitergehen wird und mehr humanitäre Hilfe, auch finanzielle Mittel dafür gebraucht werden. Was schätzen Sie, was wird denn jetzt in den kommenden Monaten dafür noch an finanziellen Hilfen gebraucht? Und auch eine Frage ans BMF, inwiefern hat man das jetzt in den aktuellen Haushaltsverhandlungen auch im Blick und schaut, dass man das auch aus dem einen oder anderen Etat möglich macht?
Also das ist ja spekulativ und leider kann ich das einfach nicht absehen, aber wir sehen ja, wie die Lage im Moment ist und in der Tat braucht es, glaube ich, nicht viel Fantasie zu sehen, dass uns dieser Konflikt leider, muss man ja sagen, noch beschäftigen wird. Und insofern ist natürlich der Beitrag, den Deutschland da auch mit der humanitären Hilfe leistet, ein ganz wichtiger und ganz essentieller, weil wir damit konkret Menschen helfen. Das tun wir ja nicht nur im Nahostkontext, sondern auch an vielen anderen Szenarien in der Welt. Und das ist Geld, das wichtig ist. Und insofern bringen wir uns ja auch in die laufenden Haushaltsverhandlungen in dem Sinne ein. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier nicht ins Detail gehen werde. Das sind ja im Moment Gespräche, die innerhalb der Bundesregierung laufen.
BMF?
Ich kann da ehrlicherweise nichts ergänzen. Also Sie wissen, die Haushaltsverhandlungen laufen. Auch solche Themen sind Teil dieser Verhandlungen, aber die sind intern zu führen und nicht hier zu diskutieren.
Herr Jung.
Ja, nochmal konkret zum Krieg in Gaza. Herr Wagner, der nationale Sicherheitsberater hat im Namen der, also Herr Hanegbi hat im Namen der israelischen Regierung gesagt, dass die Regierung noch mindestens weitere 7 Monate Kämpfe in Gaza erwartet, also dass der Krieg bis zum Ende des Jahres mindestens noch läuft. Das ist ja erstens eine gewisse Abkehr von vorherigen Verlautbarungen, dass der Krieg, also dass man kurz vorm Sieg stünde. Ne? We're close to victory, meinte Herr Netanyahu ja. Waren Sie überrascht von dieser Ansage? Gerade im Hinblick darauf, dass man ja aufgrund der humanitären Situation einen Waffenstillstand fordert und hofft, dass man jetzt einen Deal kriegt?
Naja, ich habe ja gesagt, dass unsere Bemühungen sehr intensiv sind und dass unsere Gespräche natürlich auch sehr intensiv sind. In der Tat ist es an der israelischen Regierung darzulegen, wie sie gedenkt, sowohl zum einen die Hamas zu bekämpfen. Und in der Tat muss man sich da wahrscheinlich auch fragen, ob das auf einem militärischen Wege allein überhaupt möglich ist. Aber Israel verteidigt sich natürlich weiter gegen bestehende Angriffe der Hamas, gegen das weiterhin bestehende Ziel der Hamas, Israel zu vernichten. Und es ist in der Tat so, dass nach wie vor natürlich Geiseln in Gaza festgehalten werden und wir alles dafür tun müssen, dass diese Geiseln befreit werden. Aber ebenso wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch im langfristigen Sicherheitsinteresse Israels, eine Perspektive auf eine Lösung des Nahostkonflikts zu erhalten. Und im Moment sehen wir auf beiden Seiten sehr viel Leid in Gaza, sehr viel Zerstörung in Gaza. Und natürlich muss auch die israelische Regierung darlegen, wie man eine politische Perspektive erhalten kann bei diesem Ausmaß an Leid.
Aber zur humanitären Perspektive gehört ja, wir haben jetzt schon 7 Monate Krieg in Gaza, die Lage ist unfassbar. Was würde die Bundesregierung, was glauben Sie denn, was noch weitere 7 Monate für die humanitäre Lage bedeuten würde?
Das kann man sich, glaube ich, ausmalen. Die humanitäre Lage ist heute schon katastrophal.
Ja, eben.
Insofern kann ich jetzt auch nicht in die Zukunft schauen. Ich kann halt nur sagen, was unsere Bemühungen sind. Unsere Bemühungen bleiben die, wie ich sie eben skizziert habe. Es ist halt eben auch in der Verantwortung der israelischen Regierung, der israelischen Armee, dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung besser geschützt wird bei diesen Operationen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es andere Fragen? Fangen wir mit der an und dann Herr Jess.
Ja. Es gab, Herr Müller, es gab einen Bericht oder mehrere Berichte jetzt, dass eine Iris-T-Rakete nicht so leicht auffindbar ist, beziehungsweise bei Umzugsarbeiten irgendwie nicht gefunden worden ist. Handelt es sich hier irgendwie um ein SAP-Problem, dass man die nicht findet, oder weiß man mittlerweile, wo diese Rakete ist?
Also um es ganz klar vorweg zu sagen, wir vermissen keinen Lenkflugkörper, wir vermissen keine Iris-T-Rakete, wir vermissen keine Munition, keine Waffe. Das möchte ich deswegen so klar vorwegstellen, weil ich es auch anders gelesen habe, so wie Sie wahrscheinlich auch. Und weil mir hier das die Klarstellung wichtig ist. Und weil mir hier auch die Transparenz wichtig ist, möchte ich darauf ein bisschen näher eingehen. Wir haben, wie Sie wissen, das große Indo-Pazifik-Deployment. Dort wird sehr, sehr viel Material gerade verschifft, verlegt aus verschiedensten Verbänden. Größtenteils natürlich für den Luftwaffenanteil aus der Luftwaffe. Im Nachgang von so einer Verlegung wurde festgestellt, dass vor Ort an einem Verband ein Übungsgerät fehlt. Das war also vor Ort nicht verfügbar, obwohl es gemäß Buchung da sein sollte. So will ich es mal ausdrücken. Dieses Übungsgerät ist also ein Gerät, was fest an ein Luftfahrzeug kommt, hat kein Wirkmittel, kein Antrieb, nichts, hat Elektronik, ist, kann nicht fliegen, ist eben keine Munition, ist keine Rakete, ist ein Übungsgerät. Dann im Rahmen der Untersuchungen wurde rekonstruiert, dass dieses in einem falschen Container verladen wurde. Und wir wussten also immer, wo dieses Gerät sich befindet, mussten aber abwarten, bis der Container im Grunde auf dem Seeweg angekommen war. Und zwischenzeitlich natürlich, wenn wir so einen Fehler haben, wir machen ja ständig Kontrollen vor Ort bei wichtigem Material, also was so Elektronik ist, aber natürlich auch Waffenmunition, was hier nicht der Fall war. Aber wir haben ständig diese Inventuren, teilweise sogar täglich. Und da wurde festgestellt, da ist dieses Fehl da und es löst automatisch bei uns im Grunde Meldungen und Suchverfahren aus. Das war das, was im Grunde dann noch aufgegriffen wurde. Der Transport, und also vielleicht ergänzend, fand in einem extra angemieteten Schiff statt. Der Container war extra gesichert, ja, gegen Zugriff und mit entsprechend auch Möglichkeiten, auf die ich nicht weiter eingehen kann. Und der Transport wurde auch mit Personal begleitet. Und auf diesem Schiff wurde auch Ausrüstung anderer Partner transportiert, weil es eben speziell für dieses Verlegeverfahren genutzt wurde. Und erst als der Container am Zielort war, wurde im Grunde die Buchung nachgeholt. Damit passen jetzt wieder Ort und Gerät zusammen. Und dieses, wie Sie haben es gerade eben gesagt, SAP-Problem ist im Grunde gelöst. Nochmal, es zu keinem Zeitpunkt hat eine Waffe gefehlt, zu keinem Zeitpunkt hat ein Lenkflugkörper oder eine IRST gefehlt oder, wie ich teilweise gelesen habe, ein Teil eines Luftverteidigungssystems. Das war nicht der Fall, das war unzutreffend.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Darf ich? Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Das ist ein Thema, das bereits in der letzten RPK angesprochen, aber an einem entscheidenden Punkt nicht geklärt werden konnte. Bezieht sich auf die Äußerung der Außenministerin beim Demokratiefest, als sie in einer hitzigen Debatte öffentlich sagte, sie habe Videos gesehen von Bodycams, von Hamas-Kämpfern, die Vergewaltigungsszenen darstellen würden. Das hat sie dann auch noch wiederholt. Bleibt die Außenministerin dabei, dass sie das gesehen hat? Und können Sie sagen, wann und wo es gesehen wurde? Hintergrund der Frage ist, dass sowohl eine UN-Sonderermittlerin als auch die israelische Regierung offensichtlich solche Videos nicht kennen. Bleibt die Außenministerin bei ihrer Aussage?
Lieber Herr Jessen, es gibt gar keinen Zweifel daran, von mir daran zu zweifeln, an dem, was die Außenministerin gesagt hat. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt einigermaßen schockiert, weil ich, das habe ich ja dem Kollegen Warwick auch am Mittwoch schon gesagt, ich finde, Ihre Frage insinuiert, dass es diese sexualisierte Gewalt und diese Vergewaltigung nicht gegeben hat am 7. Oktober. Und so nehme ich auch die Debatte, ehrlich gesagt, in den sozialen Medien dazu wahr. Und ich weise das in aller Form zurück. Es besteht wirklich kein Zweifel bei niemandem daran, dass Frauen am 7. Oktober von Kämpfern der Hamas vergewaltigt worden sind.
Ich insinuiere gar nichts mit meiner Frage, sondern ich stelle lediglich eine sachlich begründete Frage und ich wiederhole sie. Die Außenministerin sagt, sie habe Videos gesehen, auf denen Vergewaltigung israelischer Frauen durch Hamas-Kämpfer dokumentiert worden seien. Demgegenüber, und das stelle ich sachlich gegenüber, hat eine Sonderermittlerin der Vereinten Nationen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie auch haben Ermittlungen der israelischen Regierung gesagt, ihnen seien solche Videos nicht bekannt. Und deswegen die Frage, wie kann die Außenministerin etwas gesehen haben? Das ist etwas anderes als die Frage, hat sexualisierte Gewalt stattgefunden? Wie kann die Außenministerin Videos gesehen haben, von denen offiziell ermittelnde Institutionen sagen, wir haben sie nicht gesehen?
Herr Jessen, ich habe die Frage eben beantwortet und bleibe bei dem, was ich dazu gesagt habe.
Gibt es weitere Fragen genau dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung ein neues Thema.
Ja, vielleicht zum Schluss. Gibt es Mitglieder der Bundesregierung, die beim morgigen Champions-League-Finale dabei sind?
Ist mir nicht bekannt.
Auch die Sportministerin nicht, wenn eine deutsche Mannschaft spielt?
Nicht, dass ich wüsste.
Wenn zwei spielen würden vielleicht.
Wie bitte?
Wenn zwei spielen würden vielleicht.
Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.